brauchen wir Gott. Ich brauche Gott nicht, ist möglicherweise der häufigste Satz, den ich zu diesem Thema gehört habe. Gehört und gelesen. Ich finde das sehr mutig, dass du dich mit uns heute Morgen dieser Frage stellst. Denn man kann sich ja mal überlegen, was passiert eigentlich, wenn am Ende rauskäme, ja, wir brauchen Gott. Was machst du denn dann? Nun hat ja Manfred Mills, vielen Dank für das, was ihr vorher hier schon wie uns so mit reingenommen habt. Und hat Manfred Mills uns ja deutlich gemacht, beantworten muss am Ende diese Frage ja jeder für sich. Nicht, als ob man damit die Existenz irgendeines Gottes, wenn es ihn denn gibt, ausradieren könnte. Das würde sich ja nicht ändern. Aber ob er diesem Gott in seinem Leben Bedeutung zugestehen will, das muss man persönlich beantworten. Und viele Menschen heutzutage, auch in unserem Land, beantworten diese Frage inzwischen so, dass sie sagen, nein, ich kann alles haben, was Leute mit Gott haben, sogar Gemeinde, ohne Gott. Ja, da gibt es solche Versammlungen, in England hat das mal angefangen. Ja, da treffen sich Leute und die wollen bewusst nicht an Gott glauben, feiern natürlich keinen Gottesdienst, aber eben so eine Versammlung mit Liedern, mit Gemeinschaft. Und das funktioniert. Also ist ja nicht so, dass man sich nicht treffen kann, wenn man Gott nicht dabei haben will. Oder dass man dann nicht singen könnte. Dass man dann nicht auch etwas im Leben erreichen könnte. Wahrscheinlich hängt ja die Frage, brauche ich Gott, sehr stark von unseren Lebenserfahrungen ab. Denn wenn man noch nie erlebt hat, dass man selber nicht alles in der Hand hat, wenn man das noch nicht wahrgenommen hat, dann stellt man sich ja die Frage, wozu sollte ich denn Gott auch brauchen? Das drängt sich also nicht einfach auf. So wie Bruno hier eben, der sein Puzzle ja auch puzzeln konnte. Das funktionierte auch. Na, nicht so, wie wir sonst Puzzeln verstehen. Ja, dass die Teile dann normalerweise auch ohne Hammer passen und ohne Schere. Aber es ging. Und er hat überhaupt nicht verstanden, wie man daran seine Anfragen haben könnte. Nun werden wir ja in unserer Gesellschaft die Frage nach Gott nicht los. Die wird überhaupt ja eigentlich gar keiner in der Welt los. Nicht umsonst ist ja das Thema Religion entgegen aller Behauptungen vor so 20, 30 Jahren, wo man sagte, Religion hat bald ausgedient. Religion ist aber nicht tot zu kriegen. Immer wieder gehen Menschen auf die Suche nach Gott. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber wir werden die Frage offensichtlich nicht los. Und deshalb sagen manche Menschen, da muss doch etwas sein, wenn der Mensch schon so auf der Suche nach Gott ist. Wie der Philosoph Robert Spemann zum Beispiel, der inzwischen fast 90 Jahre alt ist, der einmal sagte, Durst könnte ja auch ein Hinweis darauf sein, dass es Wasser gibt. Das ja dann dazu da ist, den Durst zu stillen. Das machen ja eben nicht die ganzen süßen Getränke. Im Grunde schreit ja unser Durst nach Wasser, nach Flüssigkeitsaufnahme. Sagt er, und so könnte es doch sein, dass die Suche nach Gott, oder für ihn ist das jedenfalls so, er hat das in seinem Buch Der letzte Gottesbeweis so beschrieben, die Suche nach Gott, so vieler Menschen, ist für ihn ein Hinweis darauf, dass es doch da auch etwas geben muss. Ja, nun steht das gegeneinander. Die Aussagen, man kann das Staunen über die Wunder dieser Welt, über unser Leben, dass das überhaupt alles so funktioniert, dass es das überhaupt gibt. Das kann man alles auch erleben, ohne dass man dahinter einen vermuten muss, der das in Gang gesetzt hat. Und auf der anderen Seite die, die sagen, das deutet doch alles darauf hin, dass da einer ist. Ich möchte drei Fragen stellen. Die leiten sich von unserem Thema ab. Die haben eigentlich als Zentrum die drei Worte, die unser Thema enthält. Brauchen wir Gott? Wir fragen uns mal, was brauchen wir eigentlich? Zweitens, wer ist Gott? Und drittens, was machen wir jetzt? Was brauchen wir? Auch da kann man Unterschiede benennen, aber ich denke mal, dass wir uns in gewissen Punkten einig sind, dass ein Mensch nicht nur davon lebt, was er an Nahrung und Flüssigkeit täglich zu sich nimmt. Vielmehr, und das wurde ja im Puzzle so ein bisschen angedeutet, zwar auch abgestritten, aber vielmehr braucht der Mensch ja eigentlich eine Vorstellung davon, in welches Gesamte sein Leben eingebettet ist. Man sagt das in Filmen ja heutzutage. Es ist wesentlich für die Motivation der Mitarbeiter, dass man weiß, woran man eigentlich mitarbeitet, selbst wenn man nur irgendein kleines Teil zusammensetzt. Ja, was machst du, können ja Mitarbeiter unterschiedlich beantworten. Der eine sagt, ach, ich stecke hier Holzstücke zusammen, wenn dann heute noch was aus Holz gemacht wird. Der nächste würde sagen, ich baue hier mit an einem Haus, in dem mal eine Familie wohnt. Ist eine ganz andere Sichtweise. Und Sinnlosigkeit im Leben, ja, die Einschätzung, es ist doch sinnlos, ist nichts, was unser Leben beflügelt, sondern es ist etwas, was uns die Kraft zur Gestaltung nimmt. Deswegen wird dann Vorgesetzten geraten, vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern doch bitte das Gesamtbild, dann arbeiten die viel motivierter mit. Und so würde ich sagen, beschäftigen wir uns doch mal damit, wie unser Leben eigentlich so eingebettet ist in das Ganze, damit wir die Motivation haben, jeden einzelnen kleinen Schritt, jeden einzelnen Tag zu gestalten, fröhlich zu gestalten. Sinn brauchen wir, behaupte ich. Das Zweite ist, und das ist eine Beobachtung, die ich mache immer wieder, wenn wir mal Urlaub brauchen, dann ist das nicht so sinnvoll, sondern wenn Menschen dauerhaft nicht arbeiten können, obwohl sie arbeiten wollen. Oder wenn die Kinder plötzlich aus dem Haus sind, so die erste Zeit danach, ist es ja nicht nur stiller, also bei uns wird es das jedenfalls sein, sondern es ist dann irgendwie auch leer. Ja, aufgrund der äußeren Gegebenheiten ist oft das Verhältnis der Mütter ja noch viel intensiver zu den Kindern als das der Väter. Das muss gar nicht in jeder Hinsicht sein, aber die haben im Durchschnitt offensichtlich öfter noch Schwierigkeiten, die Kinder auch gehen zu lassen. Es fehlt dann nämlich eine Aufgabe, die man jahrzehntelang wahrgenommen hat. So ist das ja auch mit dem, der arbeitslos ist, obwohl er gerne arbeiten würde. Das geht auch dem, der nicht gerne arbeiten würde, aber da ist noch was anderes schief, behaupte ich, ungesund. Aber da möchte einer arbeiten und kann nicht. Und was man diesen Menschen helfen muss, ist nicht nur ihnen Geld zu geben, dann viel zu viel Zeit, das auszugeben, sondern es muss Struktur in das tägliche Leben. Und sie müssen mal den Eindruck bekommen davon, dass sie auch noch gebraucht werden. Eine Aufgabe brauchen wir. Als nächstes behaupte ich, dass kein Mensch von uns leben könnte, wenn er den Eindruck hätte, wenn ich dieses Haus verlasse, geht es mir schlecht. Also natürlich kann man irgendwie dann existieren, aber es wird keine fröhliche, mutige, zuversichtliche Angelegenheit. Wir brauchen alle den Eindruck, in meinem Leben wird es gut. In dieser Sache wird es gut. Ich bin gut aufgehoben. Geborgenheit. Und die haben wir, wenn wir einen Halt haben, wenn wir etwas haben, woran wir uns festhalten können. Ich behaupte, das brauchen wir. Wie auch immer wir das jetzt füllen am Ende. Als nächstes geht in unserem Leben ja auch viel schief. Bei manchen nicht, will ich auch keinem jetzt einreden. Aber im Leben vieler Menschen geht auch etwas schief. In unserer Welt geht vieles kaputt. Wir tragen Verwundungen und haben selbst anderen Verwundungen zugefügt. Und wir brauchen Heilung, behaupte ich. Dass etwas heil werden kann. dass nicht alles so schlimm ist wie im ersten Moment. Ich habe jemandem mal gesagt, dem gerade seine Ehe kaputt ging, in diesen Tagen geht es jetzt nur darum zu überleben. Monate später sagt er mir, das war das, was ihm am meisten geholfen hat. Wir brauchen Heilung. Es darf nicht alles so sein, wie dann, wenn die Wunde frisch gerissen ist. Das hält man doch gar nicht aus. Deswegen ziehen wir uns doch so viel auch voneinander zurück, weil Wunden nicht geheilt sind. Weil man die Befürchtung hat, nicht nur diese Wunde könnte aufgehen, sondern der könnte mir noch lauter andere zufügen. Und manchmal stimmt es ja auch noch. Im Leben von manchen Menschen ist das auch so geschehen. Wie schön wäre es, und danach sehnen wir uns, behaupte ich, wenn etwas heil wird. Wenn man nochmal neu anfangen darf. Wenn die Schuld, die man selber trägt, im eigenen Leben oder im Leben anderer, mal nicht mehr ins Gewicht fällt. Und damit verbunden ist dann etwas, das zwar viel umfassender ist, aber auch da hineinreicht, das Wort Frieden. Wir wollen ja nicht nur gerade keine Angst haben, dass irgendwo einer eine Rakete abfeuert, sondern der Frieden beginnt ja schon direkt vor der Haustür. Nein, er beginnt schon in den eigenen vier Wänden. Er beginnt eigentlich sogar genau genommen schon in den eigenen vier Wänden, im Herzen. Frieden. Es ist gut zwischen uns. So darf es sein, heißt Frieden. Du brauchst nichts befürchten. Du musst keine Angst vor mir haben. Es ist gut so. Frieden brauchen wir. Und dann brauchen wir auch Zukunft. Nicht nur jetzt ist es gut, sondern wir wagen nur etwas, wenn wir den Eindruck haben, es wird auch in Zukunft gut. Sonst würde man ja nichts mehr anpacken. Und ich habe Menschen erlebt, ich habe selbst schon solche Zeiten erlebt, wo ich dachte, du brauchst nichts mehr anpacken, es wird sowieso nichts. Das macht unsicher. Und das ist keine schöne Aussicht und das ist keine Grundlage, auf der man leben kann. Und genau davor, darum ging es ja mal im christlichen Glauben beim Thema Hoffnung. Womit ja nicht gemeint ist, ich hoffe, dass Karl jetzt nicht schon nach Hause geht, sondern Hoffnung heißt, ich kann mich an etwas halten, was noch kommt, aber ich weiß jetzt schon, dass es gut wird und es prägt jetzt schon mein Leben, weil ich mich jetzt schon darauf freue, obwohl ich es noch gar nicht habe. Und dass wir das aufgegeben haben in unserer Gesellschaft, sorgt so viel dafür, dass wir heute an uns reißen müssen, was zu kriegen ist. Völlig hektisch durch die Gegend laufen oder hektisch sogar auf dem Sofa sitzen und immer Angst haben, irgendwas zu verpassen. Denn es fehlt die Aussicht, dass da noch mehr kommt. Und als letztes möchte ich nennen, Sie könnten vielleicht noch ganz andere Dinge nennen, können wir gerne nachher im Gespräch auch beschnacken. Ja, man darf gerne einbringen, was da jetzt noch fehlt. Ich mache ja nur mal so meine Vorschläge hier. Als letztes möchte ich das Thema Liebe nennen. Und das ist leider so abgegriffen. Deswegen möchte ich es kurz ein bisschen beschreiben. Am Donnerstag hatte einer meiner Jungs ein Fußballspiel. Und ich konnte ausgerechnet mal wieder zugucken. Und saß da mit so ein paar Eltern. Und dann wurde plötzlich ein Spieler verletzt aus seiner Mannschaft. Sie hatten nur genauso viele Spieler mit, wie sie einsetzen mussten. Und der Junge konnte nicht mehr laufen. Es ging nicht mehr. Ich war am dichtesten dran. Ich habe ihn erst getröstet und merkte, irgendwie, der will jetzt nicht. Man hatte ihm in die Hacke getreten und das ging nicht. Er weinte bitterlich. Wir stellten ihn wieder auf. Es musste irgendwie, hätte auch keinen Zweck gehabt, ihn vom Platz zu nehmen, war denn allen klar. Und dann ging er auf dem Platz rum, humpelnd. Der Ball lief an ihm vorbei und er humpelte da so ein bisschen. Und es hatte überhaupt keinen Sinn mehr, dass der mitspielt. Man hätte jetzt als gegnerischer Trainer auch sagen können, Mensch, nimm ihn raus, ich nehme auch einen raus, passierte nicht. Er blieb also auf dem Feld. Und irgendwann fiel mir und auch einem anderen Vater ein, Mensch, manchmal übertreibt der Junge das auch ein bisschen. dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ich sag mal, das ist manchmal liegt es auf der Hand, dass es auch so ein bisschen was mit Zuwendung zu tun hat. Ja, da ist natürlich jetzt auch eine Gelegenheit, dass sich mal alle um mich kümmern. Und dann haben wir einfach angefangen, den anzufeuern. Und haben gesagt, du schaffst das. Komm, mach noch mal mit. Deine Truppe braucht dich. Und jetzt hätte man es sehen müssen. Ja, vorher, der Ball rollt da lang. Plötzlich rennt ein Spieler aufs Tor zu. Und der Junge fängt an zu sprinten. Holt diesen Spieler ein und pickt den Ball weg. Der sprintet da über 10, 20 Meter. Keine Spur mehr von irgendeiner Verletzung. Vielleicht hat es ihm noch wehgetan, vielleicht auch nicht. Aber was ich wieder gemerkt habe, ist, wir brauchen Zuwendung. Und das geht doch Kindern nicht anders als uns Erwachsenen. Oder uns Erwachsenen nicht anders als den Kindern. Ja, wir brauchen Aufmerksamkeit der anderen. Wir brauchen es, dass Menschen sich uns zuwenden. Dass sie uns anerkennen. Dass sie sagen, so wie du bist, das gefällt mir. So wie du bist, möchte ich mit dir zu tun haben. Ja, deswegen verrenken wir uns doch in unserem Leben laufend. Wir meinen ja immer, das geht eigentlich nur dann, wenn ich irgendwas Herausragendes mitbringe oder geleistet habe. Das ist eine Lebenskraft, das kann man sich nicht vorstellen. Da kann man Menschen sich abrackern sehen und fragt sich, wo nehmen die das her? Und irgendwann hört man, der versucht heute noch hinzukriegen, dass sein Vater mal sagt, ich bin stolz auf dich. Dummerweise ist der Vater seit 20 Jahren tot. Es wird also nie mehr kommen. Aber das arbeitet weiter. Anerkennung. Und an solchen Stellen merkt man, Mensch, wenn die Anerkennung davon abhängt, was ich leiste und was ich mitbringe, was ich kann, was ich ausstrahle, dann ist die ja nicht mal garantiert. Dann muss sie mir ja nicht entgegengebracht werden. Dann weiß ich nie, ob ich sie erreiche. Und vor allem, selbst wenn ich sie gerade habe, kann sie mir ganz schnell genommen werden. Da brauche ich nur was falsch machen. Davor haben wir ja auch Angst. Da darf ja nie was schief gehen. Das ist unerbittlich. Und da merken wir, eigentlich suchen wir gar nicht nach Anerkennung. Wir suchen eigentlich danach, so anerkannt zu werden, wie wir sind. Und zwar jetzt gerade. So Bedeutung zu haben, wie wir jetzt gerade sind. Und das nennen wir eigentlich Liebe. Vielleicht haben deshalb so viele ein Problem mit Gott, weil sie den Eindruck haben, weil sich uns dieser Eindruck so schnell aufdrängt, er lehne uns ab. Denn alles, was man in puncto Religion lesen kann, hat damit zu tun, dass der Mensch eigentlich in einer bestimmten Weise sein sollte und funktionieren sollte. Und dass es so leider nicht ist. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nur ist alles vorbei oder aber racker dich ab und schaffe es gefälligst. Irgendwann kommst du da wahrscheinlich noch hin. Das kann man auch als Christ so glauben. Deswegen kommt es jetzt ja eigentlich darauf an, vor allem auf die Frage, wenn wir denn fragen, brauchen wir Gott? Welchen Gott denn eigentlich? Wovon reden wir denn eigentlich? Wer ist denn eigentlich Gott? Das möchte ich. Ach so, oh, ich habe Ihnen was unterschlagen. Mist. Na gut. Wer ist Gott? Der Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein beschrieb das mal so. Kennen Sie das? Sie wissen genau, dass Sie sich an etwas erinnern wollten. Sie wissen aber nicht mehr, woran. Denn wüssten Sie, was Sie vergessen haben, dann würden Sie sich erinnern. In dieser seltsamen Weise, schreibt er, in dieser seltsamen verborgenen Weise weiß der Mensch als Geschöpf um Gott als seinen Schöpfer. Ja, man hat eine Ahnung. Da war doch irgendwas. Man kann es nur überhaupt nicht beschreiben. Aber diese Ahnung ist ein Hinweis darauf, dass da tatsächlich einer war. Ist ja überhaupt so, wenn wir etwas suchen. Suchen können wir etwas ja nur, wenn wir wissen, dass wir es nicht haben und eigentlich haben wollten. Und dazu muss man es entweder mal gehabt haben. Geht ja auch vielen so, die Glaube über Bord werfen. Vielleicht war das, was sie geglaubt haben, nie Gott, aber eine Ahnung davon hatte man. Oder aber man ahnt, zum Beispiel bei all den Dingen, die wir eben beschrieben haben, Mensch, wenn das zu finden wäre, das wäre ja großartig. Und deshalb möchte ich einen seltsamen Bibeltext, einen sehr bekannten, aber seltsamen Bibeltext als Grundlage heute nehmen und eine Aussage darin mit uns nochmal besprechen. Es ist diese berühmte, manche würden es als Legende beschreiben, sage immer, das ist ein Tatsachenbericht, die berühmte Geschichte von Mose. Da ist so ein Mann, der zum Volk der Israeliten gehört, das ja das Volk Gottes genannt wird. Die sind inzwischen in der Sklaverei in Ägypten, werden da unterdrückt und leiden furchtbar. Und dieser Mann hatte schon probiert, sein Volk mal zu befreien. Er war im Königshaus aufgewachsen, beim Pharao, durch einen interessanten Umstand. Und irgendwann merkte er, eigentlich gehöre ich zu diesem Volk und konnte es nicht mehr mit ansehen, dass man das Volk unterdrückt. Und dann hat er einfach mal kurzerhand einen von den Ägyptern beseitigt. Deshalb musste er fliehen. Und nun war er in der Wüste. Mit 40 Jahren hat er den Ägypter beseitigt. 40 Jahre lang war er in der Wüste und jetzt in der Blüte seines Lebens, mit 80 Jahren, hat er plötzlich eine seltsame Begegnung. Das ist in unserer Kultur gut eingegangen, obwohl man vielleicht gar nicht so sehr weiß, worum es da eigentlich geht. Aber da brennt ein Busch, aber der verbrennt nicht. Ja, er sieht ein Feuer, aber dieser Busch wird nicht verzehrt. Es gab auch so Naturereignisse, wo sowas in Ahnung machte, ob das jetzt sowas war oder nicht, ist für mich gar nicht erheblich. Der Gott, den ich kennengelernt habe, kann auch einen Busch brennen lassen, ohne dass er verbrennt, einfach so. Aber jedenfalls, Mose bewegt das dazu, da mal näher zu treten, um mal zu gucken, was ist denn hier los? Und plötzlich spricht Gott mit ihm und sagt ihm, pass mal auf, zieh mir bitte erstmal deine Schuhe aus. Hier ist heiliges Land. Da macht Gott mal wieder deutlich, es gibt einen Abstand zwischen dem normal Alltäglichen und dem, was mit dem Höheren zu tun hat. Und dann sagt er, weißt du, ich habe das jetzt gesehen, wie es meinem Volk geht, und ich will dich gerne losschicken, dass du es mir hier aus der Sklaverei rausholst. Tja, vor 40 Jahren hätte Mose gedacht, da hast du dir genau die Richtigen ausgesucht. Ja, ich bin der Mann, jawohl, wo soll ich hin? Inzwischen war er etwas ernüchtert und hat gemerkt, mit meinen Möglichkeiten erreiche ich da nicht so viel. Und sagt auch, also wer bin ich denn bitte, dass ich jetzt da das Volk befreien sollte? Und Gott sagt ihm interessanterweise, ich will mit dir sein. Er macht ihm also deutlich, weißt du, wer du bist, darum geht es jetzt in erster Linie gar nicht. Das ist hier gar nicht die entscheidende Frage für diese Aufgabe, die du kriegen sollst, sondern die Frage ist, wer ich bin. Das ist unsere Frage, wer ist Gott? Und dann sagt Mose, ja, wer bist du denn überhaupt? Was soll ich denn den Leuten sagen? Wer schickt mich denn jetzt eigentlich? Und da gibt Gott ihm die Antwort. Ich werde sein, der ich sein werde. Und dann sagt er weiter, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Das klingt für uns jetzt auf Anhieb sehr seltsam. Das liegt daran, dass wir das, was im Hebräischen ausgedrückt wird, oft nicht im Deutschen so wiedergeben können. Der Name Gottes, der dann fälschlicherweise mal übersetzt wurde mit Jehova, vermutlich heißt er eher Jahwe oder so ähnlich, man hat nämlich die Vokale nicht in der hebräischen Sprache, dieses Wort, was da versucht wird, mit dem Satz zu übersetzen, ist ein einziges Wort und das ist von dem Zeitwort Sein. Und es gibt im Hebräischen andere Zeitformen als bei uns. Deutlich wird hier zunächst, Gott lässt sich nicht festlegen. Ich werde sein, der ich sein werde, macht ja ein bisschen deutlich. Also ich werde denn da sein, aber du hast mich jetzt nicht im Griff. Vor allem ist das aber, wenn man das aus dem hebräischen Sprachgebrauch guckt, eigentlich eine Zusage. Ich bin da. Heißt es eigentlich. Und ausgedrückt wird damit ganz genauso: Ich bin für euch da. Das sind sich die jüdischen Ausleger, auch die, die gar nicht an Christus dann glauben, sind sich da völlig einig, dass das eigentlich das ist, was Gott hier deutlich machen will. Ich bin für euch da. So lässt Gott sich nennen. Der Name ist im Alten Testament ja Programm. Das heißt, Gott beschreibt hier sein Wesen. Und er beschreibt nicht irgendwie was, stell dir das mal ganz immer vor, was du dir gar nicht vorstellen kannst, wie ich da so ewig bin, ihr in Raum und Zeit und ich nicht, sondern irgendwie ist das bei mir alles anders, deshalb siehst du mich auch nicht, aber ich zeige dir das mal kurz, wie das aussieht. Geht ja gar nicht. Wie Gott sich uns mitteilt, hat immer damit zu tun, und wir erfahren in der Bibel kaum etwas anderes als das, wie Gott zu uns Menschen ist. So teilt er sich mit. Wie er zu uns Menschen ist. Das heißt, wir entdecken sein Wesen darin, wie er handelt für uns. Und das ist hier die Zusage. Ich werde mich für euch einsetzen. Interessanterweise wird der gleiche Sprachgebrauch, wenn man das ins Griechische übersetzt, nachher in dem Neuen Testament, was ja dann auf Griechisch geschrieben ist, von Jesus Christus auch ausgesagt. Denn es bedeutet ja, ich bin der, der war. Ich bin der, der ist und ich bin der, der kommt. Da wird zum Beispiel in der Offenbarung auch nochmal von Gott gesagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Oder ich bin das Alpha und das Omega, also die ersten und letzten Buchstabe des griechischen Alphabets, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Das heißt, er umfasst die Wirklichkeit. Gott stellt sich hier vor als die Wirklichkeit unseres Lebens. Deswegen habe ich mal diesen Text ausgesucht. Und wenn das von Christus gesagt wird, dann bedeutet das, die Wirklichkeit, die Gott ist und die für uns ist, ist eingetreten in Zeit und Raum, in dem nämlich Gott in seinem Sohn Mensch wurde. Das heißt, Gott hat nicht nur Worte für uns gemacht, er hat nicht nur damals beim Volk Israel wunderbar eingegriffen, ob du das jetzt gerade glaubst oder nicht, könnte man alles beschreiben. Aber dann hat er sich unmissverständlich mitgeteilt, indem er aufgetaucht ist in unserer Welt. Dafür gibt es Zeugen. Und dass er sein Leben dann für uns Menschen gegeben hat. Und dass er von den Toten dann wieder auferstanden ist, nachdem er wirklich tot war. Und dass er also heute da ist, nur dass wir ihn nicht sehen können. Dafür gibt es Zeugen. Wir finden sie in der Bibel, wir finden sie auch hier unter uns. Menschen, die davon ein paar Lieder singen können. Und es vorhin schon getan haben zum Beispiel. Ich bin für dich da. Ich bin da. Eigentlich wollen wir Menschen, ja, ich bin da, nicht ein anderer soll da sein, ich bin da. Darum dreht sich ja unser ganzes Leben. Dass bitte alle mal nach unserer Pfeife tanzen. Und es tritt uns hier der entgegen, der sagt, ich bin da. Ich bin für dich da. Diese Welt ist nach Gottes Wesen geschaffen. Wenn sie von Gott geschaffen ist, dann trägt sie sein Wesen, also seine Art, die er in diese Welt hineingelegt hat. Und dann ist es auch so, und so beschreibt uns die Bibel das, wenn wir Menschen uns von Gott lossagen, wenn wir Menschen Gott den Rücken kehren, ihn mal irgendwo sein lassen, er mag ja meinetwegen sogar da sein, aber er soll mich bitte in Ruhe lassen, dann verletzen wir damit die Art, in der diese Welt geschaffen ist. Dann zerstören wir diese Welt, die nach dem Muster geschaffen ist, des engen und liebevollen Zusammenlebens zwischen Gott und Mensch. So erklärt uns die Bibel, warum die Welt so aussieht, wie sie ist. Einerseits wunderschön und andererseits an so vielen Stellen schon kaputt. Einerseits so großartig, dass wir sie nicht kaputt gekriegt haben, trotz aller Bemühungen, jahrtausende lange Bemühungen, und andererseits doch so, dass sie nicht nur lauter Mordinstrumente enthält, sondern immer die Gelegenheit bietet, dass man ganz schnell in ihr verloren gehen und kaputt gehen kann. Brauchen wir Gott? Wenn wir unsere Sehnsucht von vorhin nochmal angucken, Sinn, Aufgabe. Ja, Sinn. Gott hat diese Welt gemacht und hat sich etwas dabei gedacht, auch mit deinem Leben. Eine Aufgabe. Er hat jedem von uns Unterschiedliches anvertraut, um es einzugeben. Wir ahnen das alle. Wenn jeder Mensch eingeben könnte für alle, was er von Gott geschenkt bekommen hat, dann würde es hier funktionieren in unserer Welt. Dann gäbe es zum Beispiel auch keinen Hunger, behaupte ich. Geborgenheit. Fürchte dich nicht, ist einer der häufigsten Sätze der Bibel. Und wir müssen nicht immer so tun, als ob die Sätze, die dann in der Bibel so gesagt werden, nur zum Filmprotokoll, zur Regieanweisung gehören. Die muss man dann halt sagen, weil es ja im Drehbuch steht. So, aber sind eigentlich nicht von besonderer Bedeutung. Doch, weil so viel Angst in unserer Welt herrscht und weil so viel Angst angebracht ist, kommt das immer wieder. Und Gott hat uns in der Hand. Was wäre das, wenn ein Gott, der für uns da ist, uns in der Hand hat? Heilung. Genau davon ist die Rede. Dass Gott die Dinge am Ende sowieso, aber auch hier in der Welt, einiges schon wieder gut machen will, Wunden verbinden will und Vergebung gewährt. Frieden. Dass es gut ist zwischen Gott und uns, dafür hat er an seinem Sohn gesorgt. Zukunft. Gottes herrliche Zukunft, die er in Aussicht stellt, die wir Himmel nennen und dabei oftmals gar nichts mehr sagen. Aber das bedeutet ewige, liebevolle, unzerstörbare und ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Und die Liebe, die eigentlich die Grundlage für alles ist und die ja auch drinsteckt in diesem Ich bin für dich da. Und die drinsteckt darin, dass Gott unsere Erde betritt und sich für seine Menschen einsetzt und sich von seinen Menschen sogar wieder rausschmeißen lässt aus der Welt, um unsere Schuld damit zu tragen. Und die dann wiederkommt und sagt, ich lasse mich von euch nicht abschütteln. Ich halt strecke dir jetzt die Hände hin. Und du brauchst dich nur noch von mir annehmen lassen. Du brauchst nichts mehr dazu tun. Mir bist du wichtig, so wie du bist. Bei mir hast du unendliche Bedeutung. Ich behaupte, wenn du auch weiter dabei bleiben möchtest, nee, Gott brauche ich nicht, komm mal ohne ihn zurecht. Aber gebrauchen könnte man ihn doch, oder? Und jetzt ist das eben deshalb die Frage, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Brauchen wir Gott? Braucht eine Maschine einen Erfinder? Braucht ein Fisch das Wasser? Braucht ein Säugling seine Eltern? Kann man unterschiedlich beantworten. Aber mein Leben wurde grundlegend anders, als ich das entdeckt habe, was mal ein Kirchenvater geschrieben hat. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, o Gott, in dir. Bei Gott kann die Seele zur Ruhe kommen. Kann man landen und wieder mit beiden Füßen auf den Boden kommen. Mal wieder auf den Teppich kommen, von allen Höhenträumen oder allen Niederlagen. Und kann das Leben gestalten. Was machst du denn jetzt? Lässt du dich bewegen davon, dass Gottes Herz für dich schlägt? Vielleicht gibt es noch vieles, was du jetzt nachfragen musst. Tu es gerne. Wir sind gern zum Gespräch bereit, mindestens alle, die du hier vorne gesehen hast. Kennst vielleicht noch andere. Ich sowieso jederzeit auch gerne. Es ist wie mit dem Puzzle im Theater. Man kann das alles auch kurzfristig mit Spaß machen. Es macht bestimmt Spaß, das ein bisschen rumschnüdeln und ein bisschen mal raufhauen mit dem Hammer, wer es mag. Andere finden was anderes. Man kann sich in dieser Welt immer mit etwas beschäftigen. Und die wichtigen, die wesentlichen Fragen, die den Anfang und das Ende und das, was jetzt eigentlich von da aus mittendrin folgt und dran ist, ausblenden, das kann man alles verdrängen. Aber man kann auch die Frage hochkommen lassen und sie sich stellen, möchte ich das mit Gott eigentlich doch nochmal drauf ankommen lassen? Und wir haben lauter Religionen und deswegen wenden sich heute so viele Menschen von Gott ab, weil so viel Krieg im Namen von Religionen auch geführt wird. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Da steckt ja normal die Machtgier der Menschen dahinter, die nur das Thema Religion als ein Mittel gebrauchen, um alle irgendwie dahin zu kriegen. Es ist wirklich furchtbar, was im Namen von Religion geschehen ist. Aber ich behaupte, dass unser Leben in Gottes Hand am besten aufgehoben ist, weil er den Überblick hat und weil er alles kann und weil er für uns ist. Und deshalb möchte er nicht nur irgendwo eine Rolle spielen, so wie das, sind ja viele Menschen religiös, aber so wie das oft gelebt wird von uns. Das steckt so in uns Menschen drin, dass wir uns immer wieder von Gott zurückziehen. Da können wir ihn vielleicht nicht leugnen, aber er darf auch nichts zu sagen haben. Und deswegen möchte ich das mal so ausdrücken: Gott will in deinem Leben keine Rolle spielen. Ja, dafür brauchst du Gott nicht. Du hast genug Sachen, die irgendwo noch auch mal dran sind und ja und hier und da und dann flicke ich mir das zusammen. Gott möchte die Regie führen. Und er hat beste Absichten mit dir. Jetzt ist die Frage eigentlich, wagst du das Vertrauen auf ihn?